Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Oliver Hilburger. Ich bin Vorsitzender der Alternativen Gewerkschaft Zentrum Automobil. Heute an diesem sonnigen 17. April sitze ich mit meinem Kollegen Oliver Nothof hier zusammen. Wir wollen gemeinsam das Format unseres Podcasts ergänzen und werden uns heute mehr der Frage zuwenden, was die ganzen Maßnahmen mit Menschen macht, mit unseren Kollegen machen. Wir könnten als Gewerkschaft uns ja zurücklehnen und sagen, gut, unsere Klientel, unsere Kollegen, unsere Mitglieder erhalten Kurzarbeitergeld und damit könnten wir es sein lassen. Dem ist nicht so. Wir wollen schon beleuchten, neben der wirtschaftspolitischen Auswirkung der Maßnahmen, auch die gesellschaftlichen Auswirkungen und die sozialpolitischen Auswirkungen. Und Olli, du bist Schwerbehindertenvertreter für uns, auch ehrenamtlich. Stell dich am besten selber mal vor.
Ja, ich bin in der Schwerbehindertenvertretung, wie du ja weißt, der Mercedes-Benz AG in Stuttgart. Ich bin hauptberuflich jetzt, also freigestellt im Ehrenamt. Da, wo ich wohne, bin ich ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter. Ich bin Vorsitzender beim VDK-Ortsverband bei mir und im DRK sehr engagiert. Dort bin ich vor allen Dingen in der Breitenausbildung aktiv, seit vielen Jahren oder Jahrzehnten jetzt ja schon. Ja. Und ja, so viel zu mir. Ich möchte mich da auch gar nicht so in den Vordergrund stellen, sondern vielmehr auch Danke sagen. Also danke an Zentrum Automobil, dass ihr euch eben nicht zurückzieht, sondern aktiv unterstützt, auch für die Kollegen, jetzt da seid. Denn das erlebe ich natürlich in meiner täglichen Arbeit, vor allen Dingen jetzt während der Krise, sehr, sehr impulsiv, dass Menschen mit Einsatzeinschränkungen, leistungsgeminderte oder auch ältere Kollegen mit Ängsten zu kämpfen haben, die aus meiner Sicht und ja, wie ich jetzt auch reflektieren kann, aus eurer Sicht doch deutlich unterstützt werden. Also vielen Dank an der Stelle für eure Unterstützung.
Und das passt. Wir arbeiten ja sehr eng zusammen. Das ergibt sich einmal aufgrund unserer Funktion in unserem Ehrenamt. Jetzt bist du aber auch ein Mensch, wie wir auch, die jetzt eben nicht nur sich auf die reine Tätigkeit im Ehrenamt konzentrieren. Das kann man nicht abschalten. Man kann jetzt sagen, 8 Stunden macht man dieses und dann geht man weg. Man ist im Prinzip 24 Stunden, 7 Tage die Woche konfrontiert. Und uns allen ist es persönlich zu wenig, jetzt einfach nur zu beleuchten, wie sind die wirtschaftlichen Auswirkungen für unsere Kollegen, die in Kurzarbeit sind, die von Kurzarbeit betroffen sind. Wir stellen fest, dass jetzt neben der materiellen, rein materiellen ökonomischen Absicherung bei vielen dennoch eine hohe Verunsicherung herrscht. Wir kommen ja aus der Automobilindustrie, da ist es noch nicht ganz so stark ausgeprägt, aber auch schon. Wir haben aber auch viele Kollegen, die jetzt außerhalb der Automobilindustrie kommen, aus den ganzen Zweigen, die es sonst noch gibt in unserer Gesellschaft. Und da sind neben eh schon latenten Sorgen, wie geht es in der Zukunft weiter, jetzt eben auch völlig ins Hintertreffen geraten, die Frage, was macht es mit jemand, wenn er klar von Kurzarbeit betroffen ist, vielleicht von Arbeitslosigkeit bedroht ist auf der einen Seite, aber noch viel mehr, was macht es mit jemand, der aufgrund der Maßnahmen der Regierung, der politischen Entscheidungsträger, erstmal massiv verunsichert ist und gleichzeitig Sozialkontakte quasi faktisch ja, mindestens eingeschränkt, aber bei vielen, die Angst haben, sogar teilweise freiwillig ja, gar nicht mehr vorhanden sind. Unser Klientel und speziell dein Klientel, das weiß ich, das ja eh schon, wenn sie gesundheitlich angeschlagen ist, gefühlt oftmals ökonomisch an den Rand gedrängt werden, sind jetzt ja quasi. Das Letzte, was sie noch hatten, war Sozialkontakt, wo du unglaublich viel leisten tust, sie auffangst. Du bist ja mehr Seelsorger wie Schwerbehindertenvertreter im klassischen Sinne. Und wir beobachten das, du beobachtest es, dass die Auswirkungen dieser Maßnahmen überhaupt niemand zu interessieren scheint. Wie ist dein Eindruck so?
Ja, bringst du auf den Punkt. Also du sprichst die Angst an und im anderen Zug sagst du mein Klientel. Jetzt habe ich eine ganz andere Befürchtung, dass eben leistungseingeschränkte oder Menschen mit Behinderung, die du hier jetzt ansprichst, dass die eben da nicht alleine sind, sondern das betrifft wirklich alle durch die Bank. Und meine Aufgabe als Schwerbehindertenvertreter ist ja nicht nur, Menschen mit Schwerbehinderung oder deren Gleichgestellte zu unterstützen, sondern auch vor Behinderung zu schützen. Und das Stichwort Angst, das möchte ich an der Stelle nochmal aufgreifen. Ich habe da ein Buch mitgebracht von Fritz Riemann. Soll jetzt keine Buchvorstellung sein, also das möchte ich an der Stelle auch gar nicht in den Vordergrund stellen, sondern einfach nur, hier wird die Problematik der Angst und die Auswirkungen, Erkrankung von eigentlich jedem Menschen auch gut beschrieben. Ich habe mir das einfach mal auf so ein Blatt skizziert. Da geht es um 4 Säulen. Einmal Depression. Also Depression, da denken wir ja, das ist Traurigkeit. Nein, also Depression ist was völlig anderes. Das ist eine viel ausgeprägtere Form. Da rennt der Tag an dir vorbei und du stehst quasi unverrichteter Dinge da. Die andere Form ist dann eine Zwanghaftigkeit. Also man muss jetzt unbedingt seine Garage streichen, den Acker nochmal bewirtschaften und, und. Also man hat das Gefühl, ein Minderleister zu sein und kommt dann in den Strudel, schlechter zu sein als andere. Dann gibt es die Schizophrenie in dem Sinn, Vogelstrauß-Technik will ich jetzt mal so sagen. Also ich schaue keine Nachrichten an, ich versuche alles auszublenden und finde einfach nur die Erdbeer schön. Aber so funktioniert das Leben eben nicht. Und man rutscht da ab, oft in Erkrankungen, die akut schnell kommen, aber die Ausheilung oft sehr langwierig sind. Das ist das Hauptproblem in der aktuellen Zeit aus meiner Sicht, dass man die Auswirkungen, die in Bezug auf psychische Erkrankungen kommen, dass die noch gar nicht absehbar sind. Es wird auch wirtschaftliche Auswirkungen haben, denn man muss ja berücksichtigen, jeder Mitarbeiter, der zur Arbeit nicht zur Verfügung steht aufgrund von Erkrankung, verliert zunächst einmal die Wirtschaftskraft und zum anderen ist das ein erheblicher Kostenfaktor. Mhm. Denn wir wissen ja, ich glaube 2017 war da der Punkt, an dem orthopädische Erkrankungen, also Fehltage durch orthopädische Erkrankungen, signifikant rückläufig waren im Gegensatz zu psychischen Erkrankungen. Mhm. Und ja, das ist mein Thema, auch jetzt in der Schwerbehindertenvertretung, in meinem Ehrenamt vor allen Dingen, wo ich jetzt einfach auch alle Gesellschaftsgruppen abholen möchte. Ja, für dich als Gewerkschafter steht natürlich der Mensch in Arbeit im Mittelpunkt. Ich mache jetzt im Ehrenamt eine andere Erfahrung. Wir kennen jetzt das Thema Schutzmasken, die nicht zur Verfügung stehen. FFP2-Masken, FFP3-Masken sind für die sogenannten systemrelevanten Berufe schon gar nicht verfügbar. Und so habe ich jetzt einfach mal auch mich bemüht, im Ehrenamt solche Masken nähen zu lassen. Mhm. Was war der große Benefit dieser Nähaktion? Wir haben ältere Menschen abholen können in ihrer Stube, in ihrer Einsamkeit. Und die haben oft nach vielen Jahren die Nähmaschine wieder rausgeholt, weil sie sehen, wir haben einen schutzbedürftigen Teilnehmerkreis, also ältere Menschen mit Atemwegserkrankungen, wie das ja auch bekannt ist. Die holen dann aus ihrem Konvolut von unglaublich viel Bettwäsche, die sie wahrscheinlich in dem Leben gar nicht mehr brauchen, stellen sie dann zur Verfügung, dass wir jetzt für die Bevölkerung nachkriegsähnlich will ich das fast schon beschreiben, stellen dann die Stoffe zur Verfügung.
Ja, du hast gesagt, viele ältere Frauen waren das auch, die das erlebt haben.
Aber auch Jüngere. Also man kommt dann auch wieder auf den Wert zurück. Also Jüngere, da spreche ich jetzt so im Alter 30, 40 an, wo man dann sagt, ja, ich kann eigentlich gar nicht nähen, weil das Konsumverhalten in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren, das hat sich ja gar nicht gelohnt, etwas zu nähen, weil man das viel günstiger kriegt zum Kaufen, wie die Rohstoffe zur Verfügung stehen.
Lass mich mal das mit den Atemmasken und mit den Schutzmasken, da kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, was hast mich in dem Fall ergänzt, das ist richtig. Und dein Klientel war jetzt bezogen für mich jetzt, weil du den gesetzlichen Auftrag hast, dich um die Menschen mit Schwerbehinderung oder Gleichstellung zu kümmern. Wir sind da global. Wir wären nicht zusammen, wenn wir uns nicht für alles interessieren würden. Das ist ganz klar. Aber du hast was Entscheidendes gesagt und da will ich jetzt auch, weil das unser Thema ist, unter dem Fokus der Entscheidung, dass diese Infektionskette verlangsamt werden muss, massive Eingriffe in Grundrechte erfolgt. Und allein das ist schon sehr bedenklich. Das haben wir im Podcast davor schon mal thematisiert. Ich will den Schwerpunkt heute darauf legen, was macht es mit den Menschen? Den einen kommt diese Maßnahme vielleicht, dass er sich einigelt als Schutz vor, weil er sagt, gut, jetzt bin ich geschützt, ich muss nirgends hingehen, damit passiert mir nichts. Für den anderen ist dieser Schutz aber gar kein Schutz, sondern es ist quasi eine Bedrohung. Und alles erleben wir. Und du hast jetzt etwas gesagt, gerade in der Auseinandersetzung um das Thema Angst mit der unterschiedlichen Clusterung. Und das erleben wir natürlich auch im Betrieb, dass wenn jemand in seinem Rhythmus, in seiner Struktur, in seiner Lebensstruktur von heute auf morgen ja völlig rausgerissen wird, oftmals so schwere Erkrankungen, dann erleben wir, wie schwierig das für diese Menschen ist, die eigentlich immer eine Struktur gewohnt waren, sich mit dem zurechtzufinden. Und das haben wir jetzt ja nicht nur bezogen auf ein überschaubares Klientel, sondern das haben wir jetzt in dieser gesamten Gesellschaft. Eine gesamte Volkswirtschaft hat einen Notstopp hingelegt, bis auf ein paar Gruppen, die jetzt mehr arbeiten müssen. Aber ein wesentlicher Teil der Bevölkerung im berufsfähigen Alter hat auf einmal seine Funktion verloren und auch seinen Rhythmus. Und jetzt gibt es ja, du hast es erwähnt, erkennbar mehr Menschen, die nicht mehr aufgrund von der Schwere der Arbeit mit orthopädischen Leiden zu tun haben, die gibt es immer noch in einem hohen Maß, aber viel mehr unter dem Stichwort Burnout, psychische Belastung am Arbeitsplatz, Ähnliches. Und die haben ja schon zu kämpfen. Und jetzt kommt diese Gruppe und möglicherweise eine hohe Dunkelziffer von Menschen, die ihren gewohnten Alltag nicht mehr zur Verfügung haben. Du hast da Kontrollzwang oder Vogel-Strauß-Taktik. So, die sind jetzt quasi alle weg und die können sich nicht äußern. Wo wollen sie hingehen? Ihre gesamte soziale Struktur, die sie haben, ist jetzt quasi ja verboten zu nützen. Und das sehe ich als eine extrem bedrohliche Situation an. Ich meine, neben den Grundrechtseingriffen, wo wir dagegen sind, wir sagen, das, was hier passiert in diesem Land, das wird hoffentlich mehr und mehr Leute dazu bringen, zu reflektieren, wie unkritisch alle gesellschaftlich relevante Gruppen diese massive Einschnitte tolerieren. Und natürlich, jede totalitäre Maßnahme oder jedes totalitäre System hat die totalitären Maßnahmen wunderbar verpackt, hatte hervorragende Erklärungen, warum diese Maßnahme notwendig ist und zum Teil dann natürlich auch unter dem Applaus der Bevölkerung. Und nur wenige haben sich da getraut, dagegen zu sein, weil sie ja jetzt gegen den Strom geschwommen haben. Das ist die eine Seite, aber die andere ist tatsächlich die zu erwartenden, aus meiner Sicht, die zu erwartenden psychischen Belastungen. Ich habe das im Vorgespräch schon gesagt, Angststörungen, das kennen wir, Angststörungen kann unglaublich schnell passieren. Die Auswirkung dieser Angstwirkung, vor allen Dingen die Heilung, das kann Monate, das kann Jahre dauern. Und das sehe ich jetzt nicht nur in Einzelfällen, sondern die Gefahr, die sehe ich in einem ganz großen Rahmen. Und meine Befürchtung ist eben, durch diesen Shutdown, wir kritisieren die ökonomische Auswirkung, aber die menschliche Auswirkung, neben der Frage, ob eine Demokratie sowas aushält, ist natürlich auch zu hinterfragen. Und da sehe ich ja, wie du arbeitest, was hinter dem Vorhang quasi passiert. So, das würde ich jetzt auch noch gerne beleuchten. Wir kommen nachher nochmal auf diese, auch was mit Angst, wie mit Angst gearbeitet wird und was dann möglicherweise auch diese Atemschutzmasken von Effekt haben. Aber jetzt nochmal, bin ich da richtig auf der Spur, wie ich das so einschätze?
Ich kann gut hören, aber muss sagen, während du deinen Redebeitrag, das startet bei mir gleich das Kopfkino. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist einfach mal wichtig zu erwähnen, dass ich die beste Ehefrau von alle zu Hause habe. Ich lebe mit meinen beiden Töchtern, mit meiner Frau zusammen in einem Haushalt. Meine Frau ist auch berufstätig, ich auch. Wir machen jetzt Homeoffice. Meine Frau, die macht neben Homeoffice Homeschooling, organisiert den Einkauf, kümmert sich um ihren Mann. Und ich merke bei mir, dass ich nicht in dieser Struktur gefangen bin, aber dass ich wirklich aufpassen muss. Also mir wird jetzt bewusst, welche Leistung meine Frau hier bringt. Und wenn ich jetzt in einem sozialen Umfeld, also das kann natürlich jetzt auch der Arbeitsplatz sein, wenn ich da getragen bin, dann ist das was völlig anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel alleinstehend bin oder Ja, wir haben auch Mitarbeiter, die sind Leistungsträger in Führungsebenen, beide Partner. Die stehen jetzt Rücken an Rücken mit ihren Problemen und haben eben nicht oder oft nicht die soziale Struktur, wo sie gefangen werden können. Finden sich oft in Vereinen wieder, Shutdown, du sagst es, findet ja nicht nur im Unternehmen statt, sondern auch in den sozialen Bereichen, in Sportvereinen, in Begegnungsstätten, auch in der Kirche, wie auch immer. Und diese Auswirkungen, die sind schon erheblich. Die sind schon, ja, ich denke, dass unser zu betreuendes Klientel nach der Krisenzeit bedeutlich mehr sein wird.
Ja, schätze ich auch so ein. So, also jetzt hast du vorher erwähnt, dass das Thema Angst gespürt wird. Wir merken das. Das hat ganz unterschiedliche Quellen. Im vorherigen Podcast haben wir das Geheimpapier, was kein Geheimpapier mehr ist, des Innenministeriums zur Beratung, du hast es dabei, genau, zur Beratung, was man denn machen muss. Und da geht er deutlich hervor, was für mich außerordentlich bedenklich ist, dass alle gesellschaftlich relevante Gruppen an einem Strang ziehen sollen und quasi den Menschen eine Dramatik darstellen sollen. Und zwischen den Zeilen kann man da ja lesen, die Macher dieser Empfehlung und möglicherweise auch die es umsetzen, schätzen also die Bevölkerung so ein, wenn sie sich mit sachlichen Themen auseinandersetzt, dann kommt nicht die nötige Portion Angst auf, die man aber benötigt, weil die Regierung weiß ja alles besser, dass man die Leute daheim, dass sie freiwillig daheim in der Wohnung bleiben. Jetzt bedient man also bewusst das Thema Angst, und ich habe das letzte Mal schon erwähnt, selbst unter den besten Absichten, wenn jemand sagt, ich muss jetzt die Bevölkerung schützen, sie ist intellektuell nicht ich schätze die intellektuelle Leistungsfähigkeit der Bevölkerung nicht so ein, dass sie die reale Gefahr erkennt, was uns die Experten, wiederum sehr einseitige Experten, empfehlen. So, und das Deutsch, die Bevölkerung ist zu dumm, und deswegen dürfen wir uns nicht an Fakten orientiert diskutieren lassen, sondern wir müssen das übersteigern, indem wir ein Angstbild überhöhen, ohne die Gefahr würde ich wegzunehmen, aber überhöhen, um damit diese Maßnahmen zu rechtfertigen. Und das hat gravierende Auswirkungen gesellschaftlicher Art, politischer Art, wirtschaftlicher Art. Aber mir geht es darum, man nimmt billigend in Kauf, dass man mit Angst, selbst mit guter Absicht, ich stelle das mal in Gänsefüßchen, ich habe da meine Zweifel, aber selbst wenn gute Absichten dahinter stecken, was macht es mit Hunderttausenden, vielleicht mit Millionen Menschen in den unterschiedlichsten sozialen Gruppierungen. Du hast von Leistungsträgern gesprochen. Die kenne ich auch, die kennen wir natürlich alle. Es sind auch viele Arbeitnehmer dabei. Die definieren sich über Jahre und Jahrzehnte, möglicherweise ihr gesamtes Berufsleben, über ihre Etikette, was sie da an Karriere erreicht haben. Und die finden sich jetzt auf einmal zu Hause. Die sind auf einmal gefühlt gesellschaftlich überflüssig. Die ganze Spaß- und Konsumgesellschaft ist quasi enthoben ihrer üblichen Tätigkeit. Und da wird für sehr viele die Sinnfrage gestellt. Und die Sinnfrage kann für viele möglicherweise bedeuten, ja, was ist eigentlich mein Leben wert? Was ist mein Doktortitel? Was ist mein Diplomingenieur? Was ist mein, was weiß ich? Ich bin Sachbearbeiter XY in der Entwicklung. Das ist auf einmal alles nochmal wichtig ist. Was macht das mit den Menschen? Und das ist im Prinzip das Entscheidende, wo ich sage, diese Auswirkungen, die bedenkt ja noch gar keiner. Den einzelnen Akteuren der politischen Arena kommt und schwant möglicherweise, dass dieser Shutdown uns extrem teuer kommt. Der ein oder andere erkennt vielleicht auch schon, dass in einer Demokratie solche Maßnahmen sehr schwer zu rechtfertigen sind. Und vor allen Dingen, wenn die Leute anfangen, darüber nachzudenken, war das diese Angst wert, was wir da jetzt gerade gemacht haben? Die Abrechnung, die wird kommen. Aber bleiben wird die Auswirkung der Angst. Und da wird es keine Studien geben, es gibt kein Kurzarbeitergeld für geschädigte Angstpatienten, kenne ich zumindest nicht. Das wird also ein Heer sein von Menschen, die, wenn sie nicht schon vor alleine waren, jetzt noch viel mehr allein sind.
Ja, ein Heer. Also Menschen mit psychischer Erkrankung, signifikant steigende Zahlen, signifikant steigende Kosten. Das ist nichts, da braucht man keine Corona-Krise dafür, das war ja vorher schon bekannt. Und die Auswirkungen sind für alle nicht absehbar, was sich für mich aber nicht nachvollziehen lässt. Also ich bin jetzt auch 53 Jahre alt, vielleicht noch so erzogen, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Hm. So, und im Schwäbischen sagt man, da kommt der Nachtgrab. Ja, der Nachtgrab hat man jetzt Angst vor dieser Gestalt, jetzt in Form von einem Virus. Erziehungspolitisch sieht man das jetzt anders. Also man soll jemanden in seinen Stärken bekräftigen, Wertschätzung leben. Man geht jetzt genau in eine ganz andere Richtung. Wir kommen also jetzt in diese Struktur. Das lässt sich für mich nicht nachvollziehen. Also politisch total entkoppelt gesehen. Für mich lässt sich nicht nachvollziehen, dass wir alte Erziehungsstrukturen, die sich nicht bewährt haben, jetzt politisch so aufsetzt und im Prinzip jetzt so durchsetzt, mit Gewalt durchsetzt aus meiner Sicht, also Kontaktverbot. Die Auswirkungen sind erheblich. Meine Tochter darf ihre Freunde nicht treffen. Das sind Gruppen, Gott sei Dank, größere Gruppen, nicht bloß klein, sondern größere Gruppen. Und technische Medien wie Facebook, die sind jetzt eben ausgelutscht. Das reicht nicht mehr aus. Reicht jetzt auch nicht, dass ich jetzt das iPhone 7, 8, 9, 10, egal wie das jetzt auch heißt, das reicht nicht. Man hat das Bedürfnis Nähe, also Wertschätzung. Ich möchte dich in den Arm nehmen. Das nimmt jetzt an Bedeutung zu oder es wird, kommt jetzt eben deutlicher ins Bewusstsein. Habe ich eigentlich Freunde? Ja, ich habe Freunde. Habe ich ein Bedürfnis, meine Freunde zu sehen? Ja, das habe ich. Und wenn dieses Bedürfnis nicht befriedigt wird und ich hungere da aus, das ist eben vielleicht am Beispiel Hunger ganz gut gemacht. Das hat dann eben Stoffwechselstörungen, die nicht so schnell zu beheben sind. Das ist meine Ansicht. Also die Politik lässt sich aus meiner Sicht hier nicht auf das wirkliche Problem ein.
Also hat mir gut gefallen, die Umschreibung, will ich nochmal unterstreichen, dass man mit alten Erziehungsmethoden mit Angst arbeitet und nicht mit Förderung der Stärken. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man das mal so als einen Satz einmal so stehen lässt, weil genau das passiert jetzt. Man geht halt doch wieder zurück über das Thema Angst. So, ein anderes Feld, das ich jetzt selber erlebt habe, ich habe das auch schon mal thematisiert, aber das sind Beerdigungen. Du bist sofort online. Was da passiert, bei der Beerdigung waren 5 Angehörige und 5 gute Bekannte gestattet. Bei einem Kind, wo gestorben ist, lassen wir es mal weg. Das sind ja keine Einzelfälle, sondern das ist quasi, wir haben, glaube ich, pro Tag 2500, im Schnitt 2500 Menschen, die sterben. Das kann sich jetzt jeder mal ausmalen. Wer einer Beerdigung, wer schon mal jemanden verloren hat, der ihm am Herzen gelegen hat, der weiß, das sind tiefe menschliche Bedürfnisse, die da momentan untersagt werden. Und was ich noch viel schlimmer finde, sie werden sanktioniert. Weil da war es jetzt so, da kamen dann 2 Leute mehr, die haben sich in einem Abstand von 50 Meter aufgestellt. Und dann hat das Bestattungsinstitut, das kann ja jetzt keiner nachvollziehen, da kriegt es auch keinen Ärger, dann halt gestattet, die sollen da mit hinstehen. Die haben sich nachher nicht getraut, die Mutter, wo das Kind verstorben ist, in den Arm zu nehmen. Die haben es dann trotzdem gemacht, weil sie alle im Unterbewusstsein haben, ja, vielleicht zeigt mich jetzt einer an. Ich weiß, es ist ja ein Extrembeispiel, aber mich stört auch diese gesellschaftliche Akzeptanz von Denunzieren und Gängeln. Solidarität und Hilfsbedürftigkeit. Du bist beruflich auch Rettungssanitäter. Dein ganzes Leben hast du quasi, wenn du dir die Frage gestellt hättest, was für ein Risiko gehe ich denn da ein, hätte ich diesen Beruf nie erlernen dürfen. Bis vorher war das eigentlich ein Ehrenberuf, dass man sich einsetzt, auch Gefahren eingeht. So, und jetzt muss man Angst haben, dass wenn man etwas Gutes meint, ja, dass der Nächste, der als guter Bürger jemand anzeigt, dann auch ein Recht bekommt. Und das hemmt die Leute. Ich finde, das ist eine Entwicklung, die hat es vorher schon gegeben, die wird immer schlimmer. Und ich möchte in so einer Gesellschaft nicht leben. So, und wenn man das, wenn man diese Dramen mal so sieht, die sich da ausspielen, ist es für mich also schon verwunderlich, wenn ich jetzt wieder wie heute in der Presse lesen musste, laut Umfragen sind da 2 Drittel höchst zufrieden und haben überhaupt kein Problem mit dieser Ausgangssperre, finden die Regierungsarbeit hervorragend. Also wenn die Leute ihren Käfig als Schutz empfinden, ja, dann kann ich mir das noch vorstellen. Aber mir schmerzt es, das, das Weggucken und auch die mediale Darstellung von der Vorbildliche ist der, der sich jetzt quasi sozial isoliert, der gegebenenfalls auch noch jemand anschmerzt. Bei fragwürdiger, sagen wir mal, Expertenmeinung, ich sag's mal ganz vorsichtig. So, du hast das Thema mit den Atemschutzmasken da, erwähnt. Vielleicht können wir da also auch mal einschwenken in das Thema.
Ja, natürlich bin auch ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland, auch ich habe Kontaktverbot. Ja. Ganz kurzer Schwenk auf die Mitarbeiter im Rettungsdienst. Die haben natürlich eine spezielle Ausbildung. Die wissen, wie man sich schützt. Also nicht nur zu Corona-Zeiten. Die haben gewisse Hygieneauflagen im Fahrzeug und in jedem Krankenhaus, in jedem OP ist das natürlich so. Und man kennt sich da aus. Man ist ausgebildet. Man hat auch Fortbildungspflicht, auch jetzt im Ehrenamt, DRK. Da gibt es extra Einheiten dafür, dass man einfach nochmal drauf guckt. Hygienemaßnahmen, wie schütze ich mich? Wie kann ich andere schützen? Und aber das ist nichts Neues Erfundenes, also das gibt es schon länger. Ja. Du sprichst Beerdigung von Kindern, das ist sicherlich ein Extrembeispiel, denn es sind eher weniger die Kinder, die versterben, wie die Älteren. Aber Abschied nehmen, und das erlebe ich bei mir in der großen Kreisstadt sehr, sehr hautnah, es ist für jeden Menschen sehr wichtig. Also nicht nur die Mutter vom Kind, sondern auch die Kinder von den Eltern und die Eltern, die dürfen auch betagt sein. Die dürfen auch 90 Jahre alt sein und ja, man muss einfach den würdevollen Abschied, den darf man auch nicht unterschätzen. Denn auch jetzt habe ich eine Beerdigung live begleiten dürfen, also kurz vor der Krise hat man sich bedankt, also eine Rede gehalten. Das ist für mich auch immer schwierig, aber im Nachgang denke ich doch auch die Wertschätzung gegenüber der Familie, der Trauergemeinde, das darf man nicht unterschätzen. Jetzt ist es so, dass wenn jemand verstirbt, dass das einem Verschachern ähnelt. Ja. Und das ist aus meiner Sicht, man könnte natürlich auch Masken, genähte Masken zur Verfügung stellen. Ich würde mich da gern bereit erklären. Man könnte Abstände wahren, man könnte Security-Personal, die das beobachten oder dann wie auch immer sanktionieren oder wie auch immer. Aber bitte, bitte, lass die Kirche im Dorf. Es mag sein, dass es ein Virus ist, es mag auch sein, dass es ein schlimmer Virus, sprich die Experten an. Also natürlich gibt es Experten, ich sehe immer die gleichen auf den gleichen Kanälen. Und wer ist jetzt unser, wo hole ich mir meine Informationen her? Natürlich gucke ich auch Tagesschau und natürlich gucke ich auch in den Medien. Was ich da sehe, ist was anderes, wie das, was ich erlebe. Und ich bin bei mir in der großen Kreisstadt sehr aktiv unterwegs. Ja, also wie gesagt, nicht nur im Rettungsdienst, nicht nur als Behindertenbeauftragter, im VDK, Volkstrauertag, Totensonntag. Ich habe auch einen gewissen Bekanntheitsgrad, weil ich auch durch alle Gesellschaftsstrukturen unterwegs bin, auch im gesellschaftlichen Leben. Das Thema Beerdigungen, ja. Ich wage es gar nicht zu sprechen. Stirbt man mit oder an dem Virus? Hm. Wie viel kennst du denn, Olli? Seid aber ganz ehrlich. Ja. Ist es so? Ja.
Kein einzigen.
Bekannte im Gesundheitsamt, aber muss jetzt aufpassen, dass ich das im Video jetzt nicht so arg rausstelle, aber dass man wirklich sagt, die Tests, die haben, also das weiß ich jetzt, ich bin natürlich keine Laborratte, wie man so schön sagt, aber tatsächlich Leute, die dort arbeiten, die sagen mir, die Testung an sich ist sehr fraglich und. Aber wir begrüßen uns jetzt in der aktuellen Situation auch nicht mit Umarmung, sondern wir haben respektvollen Abstand voreinander. Und das ist aus meiner Sicht vielleicht auch wichtig.
Ja, aber auch, weil Respekt vor denen, die Angst haben.
Ja, natürlich.
Ich hab schon mal gesagt, ich habe mehr Angst vor der Dummheit der Menschheit wie vor einem Virus. Aber das mag andere anders sehen. Aber ich kann den Respekt entgegenbringen, dass ich das sage, wir machen das. Aber das ist gut beleuchtet, was für Auswirkungen das hat. Und auch die, was für Auswirkungen das für die Gesellschaft hat. Aber auch das Hinterfragen von angeblichen Expertenmeinungen. Da ist man ja heute auch schon extremst schnell gefährdet, dass man dort kriminalisiert wird, wenn man einfach mal sich getraut, was zu hinterfragen, wenn immer die gleichen Experten, die eigentlich bei einer anderen Epidemie völlig falsch lagen, also nachweislich komplett daneben lagen und die gleichen Experten heute wieder was erzählen, da muss erlaubt sein, das zu hinterfragen. So, und dann stört mich das grundsätzlich. immer, dass man sagt, ja, du bist ja nur, was weiß ich, Rettungssanitäter oder wenn ich ein Auto kaufe, muss ich jetzt auch nicht Fahrzeugtechnik studiert haben oder wenn ich mir eine Versicherung abschließe, muss ich jetzt auch nicht Versicherungswesen studiert haben. Auch dieses immer vorbringen, die Experten wollen schon alles richtig machen, das sehe ich also völlig anders. Auch mal ein gutes Beispiel, der Bill Gates, der kriegt 10 Minuten in den Tagesthemen und darf der Welt erklären, wie er das sieht und wird da hofiert, als wäre nach der Mutter Teresa das nächste Heilige. Meines Wissens nach ist dieser gute Mensch kein Professor der Medizin oder der Virologie. Also da sieht man schon die Unterscheidung. Bei den einen zieht man immer den Experten vor, um quasi Kritik tot zu machen. Und an anderer Stelle lässt man dann Leute, wenn es ins Konzept reinpasst, reden, die halt da reinpassen. Und die können im Prinzip alles Mögliche sein, aber weil sie halt Multimilliardär sind und weil sie angeblich viel spenden, sind es die besseren Menschen. So, das stört mich so ganz grundsätzlich. Aber um aufs Thema zurückzukommen, die Leute, die Angst haben, brauchen sich nicht dafür entschuldigen. Das muss man respektieren. Aber eine gesamte Gesellschaft quasi in Angst zu versetzen, mit den Auswirkungen, die danach kommen. Da ist ja das mit der Beerdigung nur ein Thema, was man so in erster Linie, ich habe das ja auch nur erfahren, weil ich zufälligerweise betroffen war. Sonst wäre ich da vielleicht gar nicht drauf gekommen, weil man hat nicht jeden Tag, Gott sei Dank, mit Beerdigung zu tun, also zumindest ich nicht. Das andere ist aber, wenn du Kollegen von uns, die ihre Eltern in der Klinik haben, im Pflegeheim haben oder sonstiges, da spielen sich ja menschliche Dramen ab, was vor dieser Krise, wenn einer nicht nach seinen Eltern geschaut hat, da war das im Prinzip sozial verächtlich, zu Recht. Und heute, also über Nacht, wird quasi da der Hebel umgelegt. Und diese gesamte Gesellschaft ist auf sowas nicht vorbereitet. Wir sind Gott sei Dank soziale Wesen und brauchen soziale Kontakte. Gefahr hin oder her. Und diese Leichtfertigkeit, auch jetzt, ich habe die Erklärung der Bundeskanzlerin mir angehört, die sind alle geschliffen und es hört sich alles wunderbar toll an und die kriegt auch noch einen Orden und was sie nicht alles kriegt. Aber das ist mir alles zu allglatt, das ist weg vom Leben. Das betrifft, das spiegelt nicht das reale Leben, was Menschen, das Menschsein auch ausmacht. Und das kommt mir völlig zu kurz, abgekoppelt von ökonomischen Gesichtspunkten.
Du sprichst in Orden an. Also im Ehrenamt erkennt man immer die Leute, die Ordensträger sind. Das sind meistens die, die vorne an der Front stehen und die eigentlich die Orden verdient hätten. Ja. Die tragen die Orden gar nicht, weil die machen ja das Ehrenamt quasi. In der Politik, ich möchte jetzt nicht so politisch werden, aber wir hatten jetzt halt bei uns mit der SPD erst im Februar eine Veranstaltung und da ging es darum, wie Pflegekräfte an die Wand gespielt werden. Da waren Pflegekräfte, die ausgestiegen sind aus systemrelevanten Bereichen. Bei uns ist das die Karlshöhe, Ludwigsburg war da zum Beispiel angesprochen. Die Leute, die gehen seit Jahren schon am Stock und es sind wirklich Beherzte. Also die haben keinen Beruf, sondern eine Berufung. Und jetzt geht es absolut nicht mehr und wir haben natürlich jetzt einen mächtig ausgestatteten Politiker, der ganz vorne steht. Du sagst, 2/3 der Bevölkerung seien damit zufrieden, dann kenne ich wahrscheinlich nur das eine andere Drittel. Also ich kenne diese 2/3 nicht, aber wie auch immer. Und diese Expertise, die da kommt, also in der Talkrunde ging es dann noch darum, wir können ja aus Bulgarien Pflegekräfte, aus China Pflegekräfte einschleusen. Meine Frage war dann, also bei allem Respekt auch vor der Menschlichkeit, auch diese chinesische Pflegekraft hat ja eine Familie, also die hat ja auch soziale Kontakte. Es kann ja nicht sein, dass wir hier eine 2-Klassen- oder 3-Klassengesellschaft fabrizieren. Und ich denke auch, das kann nicht, aus menschlicher Sicht nicht unser Anstreben sein, dass wir sagen, wir möchten jetzt versorgt werden aus 2., 3. Weltländer oder also man reist ja natürlich über Ländergrenzen weg, um Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen und es dann natürlich in der eigenen Familie zukommen zu lassen. Und dieser Experte, der steht jetzt da und ist vielleicht der mächtigste Mann und der setzt dich und mich morgen eben nicht auf die Wiese, sondern ins Wohnzimmer. Kann man sehen, wie man will, da fängt mein Kopfkino schon an zu spulen. Ich hole mir natürlich auch meine Informationen und man spricht ja immer von Fake News. Diese Fake News sind komischerweise immer dann, wenn eine kontroverse Diskussion kommt, also keine Entscheidung, sondern nur ein Gedankenansatz, dann stellt man sofort den Kritiker, also nicht kritisch der Meinung gegenüber, sondern nur einen Gedankengang anzusetzen, schon in eine Richtung, dass man sagt, es passt so nicht. Also es gibt nur eine Richtung und diese eine Richtung mit diesen Experten, die da auch stehen, auf dem Thron, lässt sich im Fachbereich, also wir haben ja das Bundesteilhabegesetz, das ist so ein Gesetz für Menschen mit Behinderung, wo man dann Teilhabe am Sozialleben, am Arbeitsleben vor allen Dingen, das betrifft mich da, es war sehr, sehr strittig. Man hat da mehr bewirken wollen und es gibt sehr, sehr viele Betroffene, die sagen, das ist gar nicht mein Gesetz. Und jetzt soll die Entscheider, das sollen jetzt die sein, wo 2/3 der Bevölkerung sagt, boah, die machen einen tollen Job.
Ja, also das ist, kann man es auch nicht erklären. Es ist gut, dass du das angesprochen hast. Bleiben wir bei dem Fall Pflegekräfte und Aushilfskräfte aus China und aus Osteuropa. Ich finde das so, ja, so bezeichnend für diese Oberflächlichkeit in unserer Gesellschaft, dass die Widersprüche der Ökonomisierung aller Lebensbereiche gerade und insbesondere im Pflegebereich jetzt so offen zutage kommen und die scheuen sich nicht, die entgegenkommende Sympathie für diese Berufsgruppen, die jetzt gerade aus dieser aktuellen Angst resultieren, zu präsentieren, obwohl die gleichen Kreise diejenigen sind, die gnadenlose ökonomische Politik betrieben haben, die diese Arbeit tatsächlich nur noch leistbar macht, weil diese Menschen zum absolut großen Teil so ein großes Herz haben, dass sie gar nicht auf den Geldbeutel gucken, was sie da verdienen und was sie mit ihrer eigenen Gesundheit machen. Und diese Dreistigkeit jetzt auch noch zu haben, die quasi jetzt toll zu loben und was ich, die steuerfreie Bonus und sowas, ja, das ist für mich ist es viel zu kurz gesprungen. Das ist ja nur ein einziger Lebensbereich. Und da kann ich mir alle vorstellen, wie 2/3 der Bevölkerung das alles toll finden. Weil diese Entmenschlichung und auch die Frage, bleiben wir bei alten Menschen, was ist unsere Gesellschaft es wert, was machen wir mit alten Menschen? Wer sich da auskennt, der sieht eine Wüste, ein Elend, ein soziales Elend. Wir hören von morgens bis abends, wir sind ein reiches Land. So hinter der Fassade betrachtet sehen wir das schon auch vor der Corona-Krise, dass es nicht der Wahrheit entspricht. So, aber wir wollten heute Abend nicht so ganz arg ins Politische abdriften, sondern einfach tatsächlich mal auf der Ebene bleiben, was passiert mit den Menschen, wenn sie in Angst und Schrecken versetzt werden und was jetzt zum ersten Mal der Fall ist, auch tatsächlich massiv in ihrem gewohnten Leben beeinträchtigt sind. Mit der mittel- und langfristigen Wirkung. So, jetzt kommen wir doch mit der Atemschutzmaske, wo du sagst, wie es dir da auch ergangen ist, wie Menschen mit so Symboliken umgehen. Erklär mal.
Du sagst Atemschutzmaske, also ein ganz, ganz großer Fauxpas. Ja. Ja. Also es ist tatsächlich eine Stoffmaske. Ja, und der Landesminister Baden-Württemberg hat es als Spuckschutz bezeichnet. Mehr ist es natürlich nicht. Ja. Muss man mal aufpassen. Da erreichen mich auch sehr, sehr viele E-Mails, die mich warnen davor, überhaupt dieses Projekt zu starten. Denn es gibt Rechtsanwälte, die da sehr stringent hinterher sind, weniger partizipieren, also weniger dabei sind, sondern eher kritisch das beobachten und den Fehler suchen im sozialen Miteinander. Es sind vor allen Dingen die älteren Menschen, die da natürlich nach vorne gehen und die sagen, habe ich alles schon erlebt, ich kann mit Angst ganz anders umgehen. Aber die Jüngeren, also Jüngere, meine ich jetzt so 30, 40 Jahre alt, die vielleicht nicht mehr ganz so die Leistungsträger sind, auch schon wieder, ja, im letzten Auswahlverfahren vielleicht nicht begünstigt worden sind als Systemführer bei euch im Bereich, ja, oder als Kapo oder wie auch immer, oder als die Meisterstelle nicht gekriegt haben, die haben vielleicht schon einen vollen Latz gekriegt als Minderleister. Und wenn die jetzt mit dieser Angst konfrontiert werden, dann sind die Auswirkungen natürlich schon erheblich. Ja. Also da sind wir absolut auf einer Ebene. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Auswirkungen langfristig sind. Sprich mittelfristig, nein, das glaube ich eher nicht. Wer davon infiziert worden ist, der wird einen längeren Genesungsprozess haben wie nach dem Coronavirus Covid.
Ja, ganz ja, ich bin auch ziemlich sicher, da wird es keine Sonderstellen geben und Sonderbudgets, ganz die bestimmt. Leute da mit sich selber ringen müssen.
Ja. Da ist bei mir ja das Thema, also Langzeiterkrankung, das ist ja dann oft so, 6 Wochen Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber, da gibt es Krankengeld 72 Wochen, also insgesamt, das sind in Summe 1,5 Jahre und jetzt hört sich das im ersten Step sehr lange an. erkrankte Mitarbeiter, die kommen sehr, sehr schnell in dieses Ranking. Und dann heißt es Arbeitslosengeld 1. Das heißt, man ist zwar noch im Arbeitsverhältnis, aber Arbeitslosengeld 1. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Rente, auf den Rentenbezug später. Und in meinem Betreuungsbereich, da gibt es eben sehr, sehr harte Kämpfe darum, um vor Altersarmut zu schützen. Also da geht es dann oft darum, dass die Grundsicherung nur 40 oder 50 Euro unter den Bezügen im Renteneintrittsalter liegt. Und da möchte ich auch nochmal sensibilisieren, wir haben ja sehr viele Mitarbeiter, die in Altersteilzeit sind. Also das sind 6 Jahre vor dem Regelrenteneintrittsalter, 3 aktive Jahre, wo man dann mit abgesägten Entgelt arbeitet und dann 3 Jahre in der passiven Phase. Das heißt, man sitzt dann auch mit abgesenktem Entgelt zu Hause. Aber diese Mitarbeiter bitte auch nicht vergessen. Die sind nicht von der Plattform weg und da erreichen mich eben auch viele Nachrichten. Kriege ich denn eigentlich mein Geld noch? Weil ich bin ja eigentlich Arbeitnehmer, ich bin noch nicht in Rente. Wie sieht es aus? Was ist, wenn die Firma Kurzarbeit hat und die Mitarbeiter mit Kurzarbeitergeld versorgt werden? Wie seht ihr Betriebsräte? Das wäre doch auch mal interessant.
Ja gut, das kann man nicht befriedigend beantworten, weil die Anfragen, die überhäufen uns. Das sind aber alles noch zum Großteil Menschen, wo man das Gefühl hat, die haben noch Boden unter den Füßen. Du hast es gerade angesprochen, diese Auswirkungen, wie schnell man in dieser sozialen Schiene runterrutscht. Und da gibt es eben keinen Spielfilm drüber, dass das Thema bedient wird oder kein Tat oder keine, sagen wir mal, gesellschaftlich relevante Reportage, außer mal ganz kurzfristig das schlechte Gewissen befriedigen, dass man ein bisschen was gemacht hat. So, natürlich ist es so, dass vorher schon spürbar kein Geld da war. So, jetzt sind Hunderte von Milliarden auf einmal da, teilweise berechtigt, teilweise um die Leute jetzt auch eine Beruhigungspille zu geben. Ihr seid in Kurzarbeit, macht euch keine Sorgen, ihr fallt erstmal weich. Aber ich erlebe das bei überraschend vielen, dass sie spüren, ja, irgendwer muss es doch zurückzahlen. Und weil in der Vergangenheit schon unter ökonomischem Gesichtspunkt genau die sozialen Berufe und genau die sozialen Errungenschaften sehr stark mit Privatisierung und Gewinnabschöpfung konfrontiert waren. Natürlich, auf der Oberfläche sieht das alles noch toll aus, aber hinter der Oberfläche ist natürlich die Gefahr, dass irgendwann mal, wenn die Rechnung kommt, jetzt genau wieder an den Stellen, wo es die Schwächste dieser Gesellschaft trifft, auch wieder der Hebel angesetzt wird. Also genau die, die man jetzt gerade vorgibt zu schützen, werden am Ende möglicherweise die sein, die durch dieses soziale Raster, wenn sie nicht schon durchgefallen sind, jetzt durchfallen. Und das erlebe ich bei ganz arg vielen. Jetzt können wir sagen, wir sind reflektiert. Man kann den Leuten die Angst auch ein bisschen nehmen, indem man versucht, es zu versachlichen. Man sagt, du, pass auf, es gab schon schlimmere Krisen wie die. Das ist das eine. Aber die andere, das ist unser Thema heute, die von Angst mal betroffen sind, sind oftmals rationellen Argumenten gar nicht mehr zugänglich. Sind es jetzt 2, 3, ein Dutzend, ist es beherrschbar? Sind es 1.000, 10.000 in dieser Gesellschaft bei der Art von Politik? Hunderttausende, ist es nicht mehr beherrschbar?
Wir müssen halt aufpassen, dass die die Massenangst, also wenn die Anzahl der Menschen, der betroffenen Menschen zu groß wird, dann fangen wir die auch nicht mehr ein. Also das ist mal aus meiner Sicht unstrittig, gar keine Frage. Wenn Menschen mit Angst belastet sind, dann muss man sie zunächst mal da abholen, wo sie stehen. Ich möchte vielleicht ein Beispiel, also ich gehe relativ selten einkaufen, aber es war so im Edeka-Markt, ich habe was aus dem Regal geholt und bin da in den Intimbereich von einer älteren Dame gekommen, weil ich da was aus dem Regal habe holen wollen. Und sie hat mich dann ganz kritisch angeguckt. Die hat mich dann entschuldigt, gleich wieder Abstand eingehalten, war mir in dem Augenblick so nicht bewusst. Und ich hatte eine dieser Masken dabei und habe ihr dann die Maske geschenkt. Da war dieser böse Blick, du kommst mir zu nahe, du bringst mich um. Ist dann geschwankt in die andere Richtung der Zusammen sind wir stark. Und da habe ich erlebt, wie die Angst genommen werden kann. Aber der erste Schritt war, dass ich ja erstmal zurückgegangen bin und mich entschuldigt habe. Also ich habe die Dame dort abholen können, wo sie gestanden hat. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich da vielleicht so argumentiert, dass ich sage, jetzt stellen Sie sich nicht so an oder es gibt ja ganz, ganz unpassende Sprüche, wo man dann sagt, die Zeit wird dann schon erreichen oder sowas. Nein, es ist mir gelungen, affektiv, natürlich nicht bewusst, affektiv, dass ich sofort zurück und mich entschuldige. Ich habe das tatsächlich auch die Hände hoch so genommen und ihr dann die Maske geschenkt habe. Das hat dann diese gemeinsame Vertrauensbasis und auch zwischen uns eine Gemeinsamkeit geschaffen, dass wir später auch gemeinsam an der Kasse dann gestanden sind. Und das war zum Schluss auch ein gutes Gefühl für mich.
Mhm. Ja. Na, aber das gefällt mir gut, weil jetzt muss man langsam die Schlusskurve kriegen. Und da wollen wir dann auch schon ein bisschen auch sagen, was müsste man denn machen. Und du hast es eigentlich in dem Beispiel schon ganz gut auf den Punkt gebracht, im Kleinen wie im Großen. Bin ich zutiefst überzeugt davon, wir müssen erstmal die Angst an der Stelle, wo sie bewusst gezüchtet wurde, zurücknehmen, versuchen, faktenbasiert zu entscheiden und die gesamte Zielsetzung für uns in unserer Arbeit, sowohl als Gewerkschafter, als ehrenamtlich tätiger Betriebsrat, du in deiner Funktion als Schwerbehindertenvertreter, ist unser Anspruch, glaube ich, dass immer. Das ist schon so das Gütesiegel von uns. Wir wollen den Leuten erstmal die Angst wegnehmen, weil das viel Bessere ist Vertrauen und Zuversicht. So, und das ist das, was auch in der gesamten Politik fehlt, meiner Ansicht nach. Unabhängig, wie man sich zu dieser Sache stellt. Wenn einer schreit, oh, dahinter kommt der Ungeheuer, ist vielleicht mal gar nicht unklug, dass alle wegrennen. Weil wenn man stehen bleibt und es kommt, dann war es spät. Wenn wir weglaufen sind und es war gar keins da, hat es jetzt keinem großartig wehgetan. Aber man muss relativ schnell, nachdem alle weglaufen, überlegen, gibt es da tatsächlich ein Ungeheuer? Und wenn ja, wie kann man das beherrschen? Gibt es das überhaupt? Und wenn es da ist, wie kann man es beherrschen? Und da muss man reinkommen. Mich stört es, dass viel zu sehr mit Angst gearbeitet wird. Und die diese Angst auflösen wollen, du hast es mal erwähnt, da bist du ratzfatz, bist dann ein Verschwörungstheoretiker oder ähnliches. So, und das ist auch so ein gesellschaftliches Phänomen der Regierungsmacht und auch der angegliederten, systemrelevanten Gruppen, nenne ich jetzt mal die Presse, dass alles so maximal als alternativlos hingestellt wird. Und jeder, der auch nur einen Millimeter abweicht davon, sofort übelste soziale Ächtung erfährt, zumindest gesellschaftspolitisch. So, das Wort Verschwörungstheorie, ich nehme das gar nicht ernst, das sind alternative Theorien. So, alternative Theorien müssen diskutierbar sein. Und wenn allein das schon schwierig ist, ja, dann läuft was grundsätzlich falsch. So, aber ich glaube, da lassen wir uns nicht aufhalten. Das machen wir gewohnt weiter. So, die über den Tellerrand blicken können, die sammeln sich bei uns so oder so. Und sagen wir mal, in der jetzigen Herausforderung, die wir jetzt haben, stehen wir an der Seite derer, die Hilfe brauchen. Das werden jetzt leider mehr, viel mehr. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber gut, wir nehmen es auf und bleiben trotzdem bei guter Laune, denke ich mal. Und hast du so, haben wir jetzt irgendwas vergessen in der positiven Ausrichtung nach vorne?
Nee, also so geht es mir auch. Also nimm dir das Beispiel am Glas. Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Für mich ist am Ende des Tages immer wichtig, dass ich so ein Robin Hood-Gefühl mit nach Hause nehme. Ich muss natürlich auf mich selbst auch achten. Diese Selbstachtung, die Selbstwahrnehmung, das ist mir sehr wichtig. Und im Augenblick füllt sich mein Glas, also ich bin auch in der Lage, einen Schluck abzugeben und da ist jeder gerne eingeladen. Wenn es jemand nicht so gut geht oder wenn jemand dürstet, meldet euch, also innerhalb meinem Kompetenzbereich, der natürlich auch gewisse Grenzen hat, gar keine Fragen. Da möchte ich auf jeden Fall unterstützen und in Zusammenarbeit klappt das natürlich auch ganz gut. Das ist die Überwachungsaufgaben, also die Schwerbehindertenvertretung muss den Betriebsrat überwachen. Und das ist natürlich auch sehr schön, wenn man da einen Trigger setzt. Ja. Und ich denke auch, das kann man auch mal so sagen, dass vielleicht auch unsere Stärke ist, Fehler unumwunden zuzugeben. Das heißt, wenn man den Eindruck hat, gut, das war jetzt vielleicht doch nicht der richtige Weg, dass man das sich auch eingestehen kann. Aber jetzt im Augenblick, so wie ich oder ich glaube auch du das reflektierst, ist die Angst dominierend und die dominierende Angst eben kein Mittel zum Zweck, sondern sehr gefährlich und langfristig schädigend für die gesamte Bevölkerung und natürlich ja, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Werken.
Sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, damit lassen wir stehen. Olli, danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.